Ja, hallo und herzlich willkommen zu am Stammtisch beim Andi Ogris, heute mit Frankie Schinkels. Es könnte nicht anders sein. Holland steht vor der Tür und immer wenn Holland vor der Tür steht, dann taucht der Frankie Schinkels auf. Nicht nur dann. Wir sind da am Stammtisch am Wasser, weil das ist gefährlich bei dir. Dein letzter großer Auftritt im Schweizer Haus, der hat Wellen geschlagen, ist, wie man neuerdings sagt, viral gegangen. Aber nicht deswegen hatte ich da Andi eingeladen, sondern wegen Holland, weil wir über Holland reden wollen. Auch weil wir mal Bilanz ziehen wollen. Jetzt haben alle einmal gespielt. Wir haben den ersten Spieltag durch. Du hast immer gesagt, dein Favorit ist Frankreich. Das Deutschlandspiel noch ein bisschen nachbesprechen. Du hast auch deine Meinung zu der ersten Runde, wie alle performt haben. Dein Tipp Belgien ist auch ganz gut im Rennen. Ja, fangen wir mal an mit dir. Wie geht's dir aktuell und wie war die ganze Szene da im Schweizer Haus, wo du einfach so böse warst, dass der SKN jetzt in der zweiten Liga ist?
Ja, na, ich habe schon oft einen Stammtisch mit Andi gehabt, sehr oft, aber das ist die erste mit Wasser, deswegen freue ich mich wirklich, dass ich bei dieser Premiere dabei sein darf. Na, Andi ist natürlich ein guter Sportsfreund von mir, wir haben ja vieles erlebt miteinander. Höhe und Tiefe. Europameisterschaft, ja, du hast es richtig gesagt, Holland steht vor der Tür. Ich glaube, die Holländer, die nehmen uns nicht ernst. Die Holländer, die haben gesagt, Ukraine, die waren nicht vergessen in Top 1. Das war die stärkste Nation in dieser Gruppe und jetzt kommen zwei Jausengegner, sag mal so. Mhm. Österreich und Nordmazedonien. Ich habe natürlich noch alle Holländer, Fernsehen, Radio und Zeitungen, alle noch einmal erinnert dran, an unsere Freunde aus Salzburg, Red Bull Salzburg, wie die Ajax an der Wand gespielt haben. Und weißt du, wer da auf der Bank gesessen ist damals, über zwei Spiele? Frank de Boer. Das ist der, der jetzt Teamchef spielt bei Holland. Damals waren auf der Bank in Salzburg Bergkamp, de Boer, wie soll er heißen, ungefähr 840 Länderspiele. Und die Taktik von Salzburg haben sie nicht gewusst. Das ist meine Hoffnung, dass der Franco Foda mit einer frechen Taktik, mit einer Taktik, die Holländer verhindert, dass die Fußball spielen können. Mhm. Und dann, glaub mir, dann haben wir Chance. Mhm. Weil das ist mein Rezept.
Mhm. Andi, ist es für dich die attraktivste Partie geblieben, Holland gegen Ukraine? Du warst ja begeistert von dem offenen Schlagabteil auch schon. Es ist auf wie abgegangen, 5 Tore. Wir haben sonst immer ein bisschen enge Partien gesehen. War es die spektakulärste Partie der ersten Runde oder hast du eine bessere gesehen?
Ja, ich war zumindest mit einer von den spektakulärsten Partien in der ersten Runde. Aber wir haben viele gute Partien gesehen. Mhm. Richtig schlechte habe ich keine gesehen. Mhm. Und ich habe wirklich mal alle Matches angeschaut und was augenscheinlich ist, dass alle, eigentlich haben wir alle erwartet, dass in der ersten Runde ein bisschen so taktiert wird, nur nicht verlieren, das ist einmal das Hauptziel, aber ganz im Gegenteil ist passiert, es ist sehr viel Offensivfußball geboten worden, was total überraschend ist für mich, die Schiedsrichterleistung, das muss man vielleicht einmal erwähnen, war durchwegs gut. Lassen viel laufen, also es ist nicht mehr so, dass sie alles abpfeifen, sondern sie lassen wirklich das Spiel laufen, auch wenn es strittige Situationen sind, sie lassen es einfach laufen. Das tut dem Spiel gut, das tut allen Menschen gut, die zuschauen und von daher muss ich sagen, die erste Runde für meine Begriffe war wirklich gut.
Aber eins, weil der Andi gesagt hat, eigentlich alles gut von den Mannschaften. Eine Mannschaft habe ich gesehen, die sind wirklich fast Arsch. Das waren die Schweden. Das muss ich ehrlich sagen, weil wie die gespielt haben, das ist nicht Schweden. Und da können sie aber zweimal die Partie noch gewinnen. Auch. Wenn der Isaac oder der Berg das Tor macht, dann sieht man, wie ungerecht Fußball ist. Mhm. Wobei die Spanier eine Top-Mannschaft haben, nur die haben alles trainiert, außer Tore schießen. Mhm. Weil das ist schade. Aber sonst sind die Spanier gut. Aber die Schweden von der ersten Sekunde an vor die eigenen 16er Tor alles aufbauen, na, das war mir zu wenig.
Ja, was ich auch noch dazu habe, Frank jetzt gesagt, nicht, also gestern die Partie
Ungarn,
Portugal. Die Portugiesen für mich natürlich Top-Favorit in der Partie, aber aufreizend, lustlos, also behäbig, kein Tempo drinnen. Mhm. Wir wissen alle, dass die im Wald auch Situation brauchen im Match, um ein Match zu entscheiden. Und mit dem marischen Fuhren, mit Ronaldo, haben sie natürlich einen, der für solche Situationen gut ist. Aber so wie die sich gestern präsentiert haben, das hat mir echt nicht geschmeckt, hat mir gar nicht gefallen. Am Ende des Tages gewinnen sie das 3-0. Viel zu hoch, meiner Meinung nach. Nein, wenn das auf Zeit geht. Ja. Und die gingen auch so in Führung, die Ungarn. Ja. Weiß ich nicht, ob sie es noch einmal dran können, dann weiß ich es nicht. Aber am Ende des Tages sind sie halt drüber gefahren und aus Ende. Aber gespielt haben
sie grauslich. Und der Sixpack, Kali, so wie du immer sagst, der Ronaldo, trotzdem muss man mit dem ganz viel Respekt begegnen. Der schießt zwei Tore. Der sitzt heute wieder beim Frühstück und hat das hämmert wieder, bis du her, hat ein bauchfreies Leibel beim Frühstücken, habe ich gehört.
Und seine Zahlen sind der Wahnsinn. Fünfte Europameisterschaft, Tore, er liefert seit 10 Jahren, liefert er ab.
Das passt alles, aber der tut einen Cola weg bei der Pressekonferenz und sagt, Wasser. Meine Henkel haben mich angerufen, ich habe den Fernseher weggeschmissen.
Aber Cola muss jetzt da an Hügel überweisen, weil das war die schönste Werbung,
die
wir haben.
Ja, so ist es immer. So ist
du hast noch nie einen Cola oder ein gutes Bier weggetan. Und ich noch kein Wein.
Cola los oder mal bis
ja, ja, wieso? Bist du eigentlich nur Weintrinker? Trinkst du gar kein Bier?
Ich bin in einer Familie eingeheiratet, die putzen sogar die Zähne mit Wein. So, ich muss ehrlich sagen, ich habe das übernommen. Ich habe da kein Problem. Hey, ich wohne in Niederösterreich, in der Wachau. Sonntag steige ich ins Auto mit meiner Frau und mache eine Runde beim Heiligen, durch ein gutes Achtel, die Sonne genießen. Ich genieße Österreich zu 100%. Und da gehört ein guter Wein dazu.
Wie bist du überhaupt nach Österreich gekommen oder musstest du nach Österreich flüchten? Was ist bei dir eigentlich vorgefallen in Holland, dass du in Holland keine Karriere gemacht hast?
Der Andi weiß es, aber ich erkläre es noch in 20 Sekunden. In 85 bin ich nach Österreich gekommen, weil ich habe in Holland einen Schiedsrichter einen Tritt gegeben, bin 8 Monate gesperrt und bin gekündigt worden vom Club Lanet. Okay. So, und dann bin ich nach Österreich
gekommen. In der höchsten Liga oder wo war das?
In der höchsten Liga und habe aber hier in Österreich die Sperre nicht gehabt und bin dann zu SAK 1914 gekommen.
Nach Salzburg.
Und da natürlich, und jetzt, das ist für mich das Schöne, bin ich als Depperte, als Dumpfbacke, bin ich dann weg und bin dann eigentlich wieder mit gehobenem Kopf gekommen, weil er sitzt auf der Bank, zwar schwer krank, der Ernst Happel, und ich darf mit der österreichischen Nationalmannschaft, da war der Andi Mitspieler, nach Sittard mitreisen und gegen Holland sogar das zweite Tor machen. Ja. Seitdem bin ich wieder bereinigt, weil die Holländer haben das nie vergessen, wie deppert ich war. Sie haben aber jetzt auch nicht vergessen, dass ich mich wieder gebessert habe.
Das heißt, du bist in Holland schon noch bekannt. Man weiß, dass du einem Schiedsrichter einen Tritt verpasst hast.
Ich habe hin und wieder...
Passiert ja nicht so oft, nehme ich an.
Nein. Man darf es immer noch nicht. Ich war vor ein paar Jahren mit 1,7 Millionen, das war die drittbeste Quote in einer Talksendung, war ich eine Stunde.
Wir haben nur 1,2.
1,2. Darum bin ich auch her, da jetzt, dass wir 1,3 kriegen. Halt. Nein, aber da bin ich schon stolz drauf. Ruf mich immer an, bin in vielen Fernsehsendungen, bin in Radio, weil ich einfach eigentlich vor Österreich präsentiere ich in Holland.
Sehr authentisch, die ganze Geschichte. Du hast dann in Österreich natürlich eine Karriere hingelegt als Spieler, auch als Trainer, Meister mit der Austria, mit Peter Stöger zusammen. Und jetzt bist du in St. Pölten zu Hause und der Club liegt am Herzen, jetzt ist der in der zweiten Liga. Der muss schnell wieder aufhören, oder wie siehst du die Situation in St. Pölten?
Ja, das Problem in heutiger Fußball ist, dass zu viele Ahnungslose mitmischen, weil Geld regiert der Welt, jeder kommt her und gibt ein bisschen Geld her und will alles schon bestimmen. Ja, wir müssen damit leben, wir werden rausgekegelt wie Kegeln als Trainer, als Sportdirektor. Es ist nicht mehr diese Identität, die jeder aufbaut mit irgendwas, die gibt es nicht mehr. Da sitzt ein Austrianer, wenn es ihm da einer schneidet, ist alles violett. Es gibt andere, die so violettes Blut haben, so wie ich mittlerweile. Gelb-blaues Blut bei SGN, aber du bist nichts wert. Und deswegen kommen dann Fremde, übernehmen das und die haben lauter Ich-AGs. Und die schauen nur auf sich, da geht es nur um Transfers, da geht es nur um Geld verdienen. Ja, und dann spielst du keine Rolle mehr. Aber ich kann damit leben. Gell?
Ich komme jetzt aber nochmal zurück auf den dritten Schiedsrichter. Wir haben aktuell auch ein Problem mit dem Arnautovic. In dieser Stunde wird gerade von der UEFA behandelt. Wir wissen, wir zeichnen auf, wir wissen nicht, was die UEFA entscheiden wird, ob sie den Arnautovic nach Hause schicken, ob sie ihn sperren für ein Spiel, ob sie sagen, Verfahren eingestellt, das kommt 100-mal vor im Match, es war nichts offensichtlich. Wie ist euer Zugang zu sowas, dass man auch mal da anschimpft oder was man da gesehen hat? hat. Dass er auszuckt ist, hat man gesehen. Also das war klar.
Natürlich ist er auszuckt, aber die ganze Geschichte ist ja das, dass schon während dem Spiel des Öfteren zwischen den zwei
Provokationen
was vorgefallen ist. Und wir wissen alle nicht, was der Gegenspieler eher gesagt hat.
Ein Scheiterlein brennt
und
nicht.
Und es wird wahrscheinlich genau dasselbe gewesen sein, was der Arnautović nachher zu ihm gesagt hat. Ende der Durchschau. Jetzt haben wir halt, wir müssen halt, du musst in der heutigen Zeit leider Gottes auf alles aufpassen.
Lippenleser.
Die Lippenleser kommen und die kommen daher und die sagen, der hat das gesagt, der hat das und das gesagt. Frenkie ist Zeitzeuge, wir haben hunderte Matches gespielt. Wenn es da jedes Mal gewesen ist, was ich mit dem Kübauer mich austauscht habe oder mit irgendwelchen anderen Gegenspielern oder was wir mit den Schiedsrichtern geredet haben, dann waren wir, kann man nicht aus dem Gerichtssaal nicht mehr raus.
Das war ja danach, dass er ihm die Hand gegeben hat und dann ist das vorbei, oder?
Ja, ich muss schon sagen, Zusatz. Ich mag das nicht, wenn zwei, ich sag mal, Legende sich dann treffen und loben sich gegenseitig. Ja. Das mag ich nicht, tue ich auch nicht. Was ich schon sagen muss, er war immer für alle Rapid-Fans der Buhmann. Er hat alles auf sich genommen. Erstens war es der Baumeister und dann ist es der Ogris geworden. Ja, weil die, natürlich von seiner Art her. Ja. Wir haben da im Schatten mitgemacht, aber er war der Buhmann. Wir waren oft vor da. Wo sie uns geschimpft haben, der Schinkos, der Volltrottel, der kleine Gasfresser, Ogris, der Trottel, weißt du, alles akzeptiert. Er hat auch mit Spielern im Spiel geschimpft, ich habe mit Spielern geschimpft.
Und das Schluss war vorbei.
Ich habe gesagt, du schiecher Hund, du kannst nicht einmal kicken, wie du ausschaust. Zu mir haben gesagt, du kleine bla bla bla, das sage ich nicht einmal. Aber, und jetzt kommt's. Und das darf ein Autowitz nicht machen, das darf keiner machen. Nicht die Mutis ins Spiel bringen. Mhm. Nie und nimmer. Nicht die Vatis, nicht die Brüder, nicht keine Familie. Es geht um ein Duell zwischen Arnautović und der Nordmazedonie. Und nicht mit der Mutter. Ich habe so viel Respekt vor Eltern. Mhm. Und darum sage ich, habe ich in Holland auch gesagt jetzt im Interview, das darf ich nicht machen. Das hat bei mir ein Riesenminus. Mhm. Aber dass man das alles als rassistisch verkleidet jetzt, das ist unglaublich.
Was glaubst du, macht die UEFA? Tut sie sich das auf? Weil wenn sie damit anfangen, dann haben sie echt ein Problem.
Ich glaube, dass die meist angesoffenen UEFA-Mitglieder nichts Besseres zu tun haben, um ein Exempel zu stellen. Mhm. Ja? Mhm. Und dass sie die Nordmazedonier damit unterstützen. Wobei natürlich, diese Balkan-Geschichte ist nicht so leicht. Gell? Das, da wissen wir alle drei nicht das Ganze, was da spielt, von bis. Aber sonst würde ich sagen, Alter, was ist mit euch? Wenn einer, so wie der Ogri sagt zum Kübauer, was willst du, du kleiner Trottel? Und der sagt, was willst du rothaarige Koffer? Na, was ist da? Was ist da? Kriegt man da eine Sperre oder 100 Euro Geldstrafe?
Nein, weil vor allem ist ja Arnautović dann auch, man sieht ja die Bilder, wie er dem die Hand
gegeben
hat und sich entschuldigt hat, in die Kabine gegangen ist. Also das ist so, wie es am Fußballplatz bereinigt ist.
Abgetan.
Dann sprichst du, dann hat der Peter Schöttl gesagt, nein, das ist Trash-Talk, das ist so. Es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen, nein, so ist es nicht, weil man sollte der Jugend ein Vorbild sein und man sollte schon ein bisschen aufpassen, dass man am Platz nicht den Gegenspieler
beschimpft. Wenn der Schöttl, wenn der Ogris oder der Schinkos und Schöttl seine Mutter geschimpft hätte gegen ihn, hätte er Amok draht. Und das tut man nicht. Das tut man nicht. Darum verstehe ich, dass man auf das schon was aufbaut. Aber sonst, Rassismus, das ist mir zu weit. Einfach ein dummer Sage, wenn er sich entschuldigt. Ich sage ehrlich, weißt du, wie ich bin? Ein Autowitz kriegt von mir aus UEFA eine Strafe. Mhm. Der muss beim Muttertag in Wien mit 17.000 Rosen muss er alle Frauen eine Rose geben. Was glaubt, wie das rote Schädel und in der Österreich-Dress. In der Österreich-Dress mit Fairness.
Mit goldenen Rosen.
Ja, mit goldenen Rosen ist mir scheißegal. Aber dann gibst du irgendein Exempel, aber nicht mit Strafe. Mhm. Mit einer Spielstrafe vielleicht auch noch.
Befürchtest du, dass er gesperrt wird? Wir wissen es jetzt nicht.
Ich hoffe es halt nicht. Ich hoffe es nicht, weil man brauchen wir ein bisschen. Ja. Ne? Das, das ist schon einer von den Spielern, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Aber ich hoffe halt, dass das trotzdem, es wird Sanktionen geben, aber es darf nicht so weit gehen, dass man dann
eine Spielsperre
macht. Und mehr oder weniger
ein ganzes Land bestraft.
Ja, eigentlich ja. Nicht nur die Mannschaft, sondern man bestraft das ganze Land. Mhm. Und noch einmal, es ist ja so, und wir in Wien wissen es auch alle, das ist in diesen Balkanländern ist das leider Gottes gang und gäbe.
Ja, ja, ja.
Wenn du heute auf der Straße irgendwo mit irgendeinem anlegst, ist das Erste, was er da sagt, mit der Mama die Geschichte.
Und das ist
das Erste und das ist im Balkan so. Er darf es nicht machen, bin ich beim Frenkie. Aber die andere Seite, das sind Emotionen, das ist von denen lebt das Gespür. wenn wir nicht die Lippenleser hätten, wissen wir alle nicht, was er gesagt hat. Ist halt auch so. Aber es darf nicht so weit gehen, dass man jetzt die restliche Europameisterschaft für Österreich mit einer Sperre für Nanatovic beeinflusst. Mhm. Das wäre Wettbewerbsverzerrung, mhm, für meine Begriffe. Mhm. Weil dann müsste man bei den Nordmazedoniern genauso sperren. Ja. Aber dann genau dasselbe. Mhm.
Mit Sicherheit. Aber nur ganz ein Zusatz, weil das ein Stammtisch ist, nicht? Einfach Stammtisch kann man alles sagen, weiß ich. Wie ich Trainer war bei der Wiener Austria, ja, hab ich dann, haben wir wieder Stöck und Tiger in den Roman Wallner geholt. Mhm. Wir spielen gegen Rapid, da haben wir, glaube ich, ich sage mal 1000 Leute gesungen, Roman Wallner, Sohn einer Hure. Ich habe zum Stöck gesagt, sage ich, Alter, ich muss gehen.
Holen vom
ich muss gehen, wir gehen vom Platz. Ja. Der Peter, diplomatisch wie er ist und ein Top-Stratege, hat es dann irgendwie anders gehandelt. Aber ich bin empfindlich für solche Sachen. Mhm. Und ich finde es auch nicht notwendig. Weißt? Ja. Wir müssen sie am Fußballplatz bekämpfen mit allen fairen Mitteln. Und da gehören solche Sachen trotzdem nicht dazu. Aber der Andi hat recht. Anscheinend ist es bei manchen auf den Balkanländern üblich, dass man Familienmitglieder ins Boot holt. Aber ich brauche das nicht.
Ja. Gut, kommen wir zurück zum Sportlichen. Da haben wir zum Abschluss mit Frankreich-Deutschland einen richtigen Hit gehabt. Du sagst, die Gruppe, allein für diese Gruppe lohnt es sich, die Europameisterschaft gern zu haben. Jetzt müssen sie gegen Portugal liefern, die Deutschen. Das sind wir in der Europameister, nachdem sie gegen Weltmeister keine Chance gehabt haben. Wie viel Prozent hat Frankreich gestern gezeigt? War das 70, 75? Aber 100% war das nicht, oder?
Ich sage es anders. Ich habe gesehen, eine deutsche Mannschaft, die zwar Chance gehabt hat, das war der Gnabry einmal, mhm, der und vielleicht noch einer.
Der Kopfball von Müller vielleicht,
ja, wenn man ihn schön trifft. Ja, okay. Aber sonst, das war eigentlich ein bisschen beängstigend, dass die nichts zustande bringen in der Offensive. Mhm. Und wenn die umschalten, bist du deppert.
Die Szene bleibt, wie der Mbappé dem Hummels davonläuft, auf 30 Meter, 20 Meter abnimmt.
Der Hummels kriegt jetzt einen 125er-Schein, weil der muss nachfahren. Das ist ja unglaublich. Aber
das Tackling war dann unfassbar.
Ja, ja, okay, das kann der Hummels mit seiner Routine. Und ich sehe eigentlich nur das Positive. Mhm. Wenn du den Boateng daneben stellst, der muss mitfahren mit dem Moped, weil der kommt auch nicht nach. Aber das ist eine Qualität. Und dann ist der Griezmann. Mhm. Und der Griezmann war, ja, Mbappé war top, ja, aber der Griezmann, wer war der andere Stürmer? Der
Benzema.
Ah, sorry, Benzema, ja, die haben noch Luft nach oben. Ja.
Das goldene Dreieck, Benzema.
Die zwei haben noch Luft nach oben, ja. Mbappé war eh top, aber die zwei haben noch Luft nach oben, wo geht das hin? Mhm.
Und ja, hinten sind sie natürlich. Das ist, was du draußen siehst, ne? Der Coman draußen, ja. Der Giroud ist draußen, das ist ja alles, da ist ja sitzen Qualität noch draußen, die können ja noch aus den Vollen schöpfen, mhm, aber sie haben für mich gestern eine
Staubtrocken,
clever. Ich glaube, mit 75% okay demonstriert, was da los ist. Aber da geht noch viel, viel mehr. Und das werden wir auch in der Europameisterschaft sicher noch sehen.
Und das war in München, da hat man keinen Heimvorteiler vor den Franzosen. Also der Bavard ist auspfiffen worden oder so. Und die Deutschen haben auch nicht die Unterstützung. Ihre war natürlich, das ist, wird auch hängen bleiben, Ungarn mit 61.000 Fans. Dass sowas wieder möglich ist, wie das gesehen hast, nach Schlusspfiff, ist auch ungewohnt. Ist auch ein Ergebnis der
Runde. War wieder richtig schön, einmal volles Stadion zu sehen. Und mit dieser Stimmung, was da drinnen war, war für mich großartig. Da kommt wieder dieses ganz laut Feeling. Ja. Kommt ein bisschen auf. Mhm. Die Ungarn haben da wirklich einen super Event aus.
Aber da hat der Orban gesagt, wenn wir bei uns ein Match haben, dann mit die vollen Hütten und nicht mit 5.000, die sie auch anstecken können, sondern dann gleich mit 61.000. Aber ja,
also, ja, was, so sind sie gerade 6.000 anstecken. Ja,
aber das macht schon, gibt schon was her jetzt wieder, dass wir Stimmung im Stadion haben.
Aber die Deutschen hätten das gut getan gestern. Mhm. Die Deutschen hätten das gut getan.
Das stimmt, ja. Bin ich bei dir.
Ja. Also, wobei die Deutschen ja selber sagen, sie waren eigentlich von der Leistung ihrer Mannschaft okay überrascht. Weil sie haben es eigentlich schlimmer erwartet.
Ja, darum ist es noch schlimmer.
Sie haben mehr Deutschland.
Nein, darum ist es noch schlimmer, wenn man die Franzosen dann analysiert. Mhm. Wenn die Deutschen sagen, wir waren eh gut. Ja.
Bist du der Meinung, wir nicht mehr noch spielen und nicht mehr noch Deutschland haben, weil die Abwehr zu stark ist.
Also, alle wissen wir halt, dass die Deutschen in der Abwehr ein bisschen ein Problem haben. Mhm. Das wissen wir alle. Aber eigentlich ein Bruchstück ist die Offensive.
Ja. Also, die
Offensive. Und wenn ich dann in der Offensive zwar gegen bärenstarke defensive Franzosen, aber nur zu 1,5 Chancen kommen in 90 Minuten, dann ist das ein Alarmsignal für mich. Weil dann ist die Qualität dann trotzdem nicht so gut, wie es glaubt.
Und man darf nicht vergessen, im Spielverlauf, der Stangenschuss. Der Neue war schon auf der Flanke und der hat ein Pech, da steht es 2-0. Mhm. Ja, und dann?
Was ist der Abseits war auch knapp, weil das macht ein Papé schön. Beim ersten Abseits, wo er zurecht zurückpfiffen geworden ist, und das zweite, das Aussehen war. Also ja,
da, aber Zeit. Da, ich habe da das Interview da. Gesehen nachher, ja. Mit Toni Kroos. Mit
Kroos, da ist, wenn.
Aber Weltklasse, da sagt ja, der Reporter, super. Sagt, ja, ja, aber Herr Kroos, was war dann, wenn die zwei Tore.
Abseits ist
das? Sagt er, ja, aber das war Abseits und das bleibt Abseits. Hat er recht gehabt.
Ja, ja, absolut.
Aber der Andi hat einen super, super Zusatz gesagt, wegen die Schiris und auch wegen die Wahr. Talalos. Keine Probleme, faires Spiel, keine schmutzige Fouls. Leider einmal Geschichte mit Eriksen, was natürlich kein Foul war. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Aber sonst.
Was gestern heute war, vielleicht kann man. Aber selbst das ist ja im Match passiert das mit Gosens, wo er den im Pavard. Gut, da kann man jetzt so, aber selbst das stimmt. War ja jetzt nicht was gut.
Nein, es hat auch angefangen, weil der zeigt dem Kimmich sofort mit der ersten Aktion die gelbe Karte. Und man dachte, will er sich Respekt verschaffen, was macht er? In der 7. Minute gelbe Karte für Kimmich.
Die gelbe Karte.
Aber dann hat er es laufen lassen.
Aber nur ganz kurz wegen die Deutschen, die kriegen jetzt Probleme. Mhm. Weil ich sag dir warum. Du sagst das Stichwort, Kimmich.
Ja, ja,
der will in der Mitte spielen.
Ja, ja.
Der sagt zum Gundogan, was machst du da?
Aber das ist halt groß.
Groß ist gesetzt beim Jochi Löw, die gehen miteinander in den Urlaub und versteht, was ich meine. Ja. Und das wird jetzt intern, kommt da was, wirst du sehen.
Ja, das glaube ich auch. Und bei Frankreich, du hast es angesprochen, das goldene Dreieck da, Griezmann, Benzema und Mbappé, also die Franzosen haben eindrücklich bestätigt, sie wollen auch Weltmeister, auch Europameister werden, ich glaube. Ja. Das setzt ja, denk mal, der Deschamps als Spieler Weltmeister, Europameister, als Trainer Weltmeister, Europameister.
Super erwähnt, ich meine, Mbappé war gestern herausragend, das haben wir alle gesehen. Fantastisch für mich auch der Pogba.
Super. Man of the Match.
Aber Griezmann hat ja viel mehr nach hinten mitgearbeitet, hat in der Defensive viel Arbeit verrichtet, war viel unterwegs, aber in der Offensive von seiner Gefährlichkeit haben wir nicht viel gesehen. Benzema war einmal da, bei dem Abseitor, dort wo er hingehört, aber auch da ist Luft nach oben, aber da kommt schon noch was. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch viel, viel mehr sehen werden.
Also Frankreich ist Top-Favorit, bleibt nach der ersten Runde. Italien hat sich auch sehr stark präsentiert, das 3-0, kann man jetzt sagen wie bei Portugal, es ist halt gegen Ende raus, ein klarer Sieg geworden. Belgien hat auch entsprochen. Die Engländer, die du nicht so auf der Rechnung hast, sind auch sehr stark gestartet eigentlich und die haben viel Heimvorteil. Das darf man wahrscheinlich nicht unterschätzen, dass die eigentlich bis auf einmal nach Rom im Viertelfinale immer in London in ihrem Stadion spielen dürfen.
Ja, das sehr komisch. Da bin ich immer noch nicht schlau. Die Holländer spielen nur in Amsterdam, sage ich mal.
Die Deutschen nur in München.
Die Deutschen in München, dann die Engländer.
Italiener in Rom.
Italiener in Rom, so, ich weiß nicht, da haben wir irgendwas falsch gemacht oder haben wir irgendwem beleidigt. Aber okay, Wien wollte das, glaube ich, nicht. Ja, der Alban hat gesagt, her damit und da sind es 61.000. Ja, vielleicht kommen die anderen jetzt auch darauf, dass man mehr Zuschauer vertragt. Aber ich wollte noch sagen, wegen Griezmann zum Schluss. Mhm. Der Griezmann ist zu Barcelona gekommen als Torschützenkönig von Atletico Madrid. Dann ist er das erste Mal mit den Schuhen am Platz gewesen, wollte aufs Tor schießen. Da hat ihm einer zurückgenommen und gesagt, du, ich bin der Lionel, nur ich schieße aufs Tor. Und seitdem ist er nicht mehr so torgefährlich. Weißt du? Seitdem muss er überall die Wege machen. Für.
Da war der andere noch, der Besser.
Ah, das war das.
Gesagt, wenn der Leon nicht hinschießt, dann speise
ich dich. Ja, also die Hierarchie in einer Mannschaft ist schon unheimlich wichtig und das sieht man bei vielen Mannschaften und das ist eben beim Frankreich, der Deschamps bringt das super zusammen, das ist wirklich eine Einheit, weil das ist auch nicht einfach in Frankreich.
Ich muss gestern wirklich super klingen, waren weiß ich nicht, zwei oder drei Situationen, wo man gestern extrem aufgefallen ist, Frankreich Angriff nicht fertig gespielt, wie
alle
die
zurück.
In Tempo Retour arbeiten und Retour rennen wieder in ihre Räume. Da war eben Griezmann, auch der Benzema, die haben sich sofort wieder positioniert. Da war der Einzige, der immer Peter ein bisschen vor dem Runner hat können bleiben, aber alle anderen hinterm Ballen sofort wieder gestellt aus.
Aber bei uns nicht glauben, die Hierarchie. Bei uns beim Frühstück, wenn die so sitzen, da sitzt der Halabat, der Arnautovic, da kommt sofort. Der Franco streichelt einmal beide über den Kopf, sagt, na, Burschen, wie hab's geschlafen, hab's geträumt, auch schön. Und wo willst du spielen heute? Was machst du? Du, nicht schimpfen, gell, das weißt du eh, das darf man nicht mehr, weißt du eh. So, und Nutella Brot, serviert er, und was noch ein Tee, und ein Tee. Hierarchie, die zwei, dann kommt ein bisschen nichts, und dann kommt Dragovic Hinterhecker und Baumgartlinger, und dann ist wieder nichts.
Wie ist es bei Holland, wie ist es bei den Niederlanden? Sagst du eigentlich mal Niederlande oder Holland, oder erklär mal den Österreichern diese Unterschiede. Unterschied zwischen Niederlande und Holland? Holland ist eigentlich eine Region in den Niederlanden,
oder? Ja, aber wir sagen Niederland, ja. Ja, Niederland, aber wir sagen Holland. Orange, Holland, Elftal, sagen die Deutschen, Elftal, das heißt einfach Mannschaft, Team, übersetzt. Ja. Sonst ist die Hierarchie auch einfach. Da sitzt aber der Depay. Das ist ein eigenwilliger. Und dann kommen die braven Schwiegersöhne.
Kein schlechter.
Dann kommen die braven Schwiegersöhne. Der Licht, Frenkie de Jong. Verstehst du, das sind die, ich sage mal, die Jungs von Ajax. Die kennt der Frank de Boer natürlich von der Schule. Ja, und dann hast du Wijnaldum, Dumfries. In Holland hast du schon zwei, drei Gruppen. Die hast aber. Anscheinend finden sie jetzt.
Und sie haben ein gutes Spiel geliefert. Also es war jeder angetan, weil im Vorfeld wurden die Holländer jetzt nicht so hoch geschätzt oder gewertet, weil die Testspiele und die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht so.
Ja, war nicht gut. Türkei verloren 4-2.
Aber das Spiel gegen Ukraine, wow.
Das war und noch einmal, gut. Ich glaube, das habt ihr auch vergessen. Ich habe es heute in der Früh gekriegt von einem Freund von mir. Die Ukraine war in Top 1, Holland in Top 2. Ja. Das heißt, Holland hat jetzt gesagt, wir haben einen von Top 1 geschlagen. Ja. Was denkst du mal? Jetzt kommt Top 3, Top 4. Ja. So, eigentlich berechtigt, dass die sagen, wir brauchen 9 Punkte in dieser Gruppenphase.
Aber wir sind uns klar, dass der Franco Foda das nicht so zulassen wird wie die Ukraine, dass wir da Hurra spielen und so, sondern das wird eher zerstörerisch werden. Da werden wir eher Schweden spielen.
Holland-Ukraine war ein Spiel, wo beide mit offenen Visier gespielt haben.
Das tut der Frank nicht. Das tut
der Frank nicht. Der wird in der Defensive was einfallen lassen, um diesen Spielfluss der Holländer immer wieder zu unterbrechen und gar nicht so aufkommen zu lassen. Da lassen sie sicher was einfallen, bin ich auch davon überzeugt. Ich glaube, es wird nicht so ein Spiel werden, aber die Holländer sind erstens einmal nicht zum Unterschätzen und trotzdem Favorit in unserer Gruppe. Aber viel, viel wichtiger für mich ist ja die Ukraine. Das wird dann so die Entscheidungspartie.
Wir haben die 3 Punkte, die haben wir jetzt mal. Gegen Holland haben wir mal ein Freispiel und haben wir es nicht so sehen.
Aber ihr seid mal kurz taktisch. Ja? Red Bull Salzburg, ihre große Taktik ist das Hochanpressen, sag mal. Ja? Bleiben wir bei diesen Themen jetzt. Früher haben wir gesagt, vorne Pressing, aber Hochanpressen. Ja, Anpressen.
Ja, haben wir gesagt, Vorchecking.
Ja, Vorchecking, aber Hochanpressen, bleiben wir dabei. Kannst du dann nur wann? Wenn der Gegner den Ball hat. So, und das ist genau, was jetzt passieren kann. Weil Holland wird sehr viel Ballbesitz haben.
Ja.
Das, und weißt du, was das Problem ist, Peter? Das Problem ist, dass wir gegen Nordmazedonien so oft den Ball gehabt haben und da kannst du nicht pressen. Da musst du Fußball spielen. Da haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem. Weil die Kreativität haben wir nicht echt gehabt gegen Nordmazedonien. Jetzt hat Holland den Ball und jetzt muss er rauf.
Ja, der Frank wird uns noch sagen, was Holland alles drauf hat und wie sie Respekt haben vor Red Bull Salzburg. Die haben immerhin in der Amsterdam Arena schon das ein oder andere gute Spiel abgeliefert. Bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
Ehrlich, für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schaue auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder heavy.
Also aggressiv sein oder ruhig?
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ha?
Ich schaue auch zweite Liga. Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laulands, okay.
Die zweite Liga.
Bei Laola 1.
Ja, da bin ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, okay.
Da und ja, und bitte machen wir das und machen wir das.
Ich schaue auch Liga 2.
Neue Versuche, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne.
Ich schau auch
Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
will das alleine machen und tut es auch. Treffer von Golub Doktic.
Oh, was war das denn? Bitte schön. Oh, ho, ho, ho. Wow. Oh, klasse. Klasse Anspiel an den Kreis. Ein Traumhändchen.
Was für eine Parade.
Der war großartig.
Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
Jo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Am Stammtisch von Andi Ogris. Heute mit unserem Parade-Holländer. Du sagst immer kleiner Grasfresser, so sagen wir in der Arnautovic-Sprache, hätte ich fast gesagt. Nein, Frankie Schinkel, wir freuen uns, dass du da bist als Vertreter der Oraniers. In Amsterdam gegen die Oraniers zu spielen, ist nicht einfach. Rapid kennst, die Austria kennst, Österreich kennst. Du hast ein Tor geschossen gegen die Holländer, dazu mal in Sittard und Ernst Happel. Unvergessen dieser Sieg und für dich wahrscheinlich auch ein Highlight deiner Spielerkarriere. Jetzt als Beobachter, wie schätzt du ein, du hast erst angefangen vor der Pause taktisch ein bisschen zu sprechen mit dem Anpressen. Du hast schon einmal im Vorgespräch auch erwähnt, die Partie Red Bull Salzburg gegen Ajax Amsterdam in Amsterdam. Und dann auch das Rückspiel. Aber Red Bull Salzburg hat sicher bei Frank de Boer einen Eindruck hinterlassen. Und dürfen wir erwarten, dass Ajax-Schule 4-3-3 gespielt wird gegen Österreich? Oder glaubst du andere Taktik?
Nein, das ist ein Riesenproblem in Holland jetzt. Das ist die Diskussion. Wir haben 17 Millionen Teamchefs in Holland. Wir nur 9 hier. Aber das 4-3-3 ist Geschichte, okay, in dem Sinn. In der Nationalmannschaft. Da spielt der Depay mit Weghorst in einem 3-5-2 oder wie man sagt, ein 5-3-2, ja, wie man es nennen will. Da war viel Gesprächsstoff, aber wenn du als Trainer gewinnst, dann sagst du nachher, so wie der Andi immer gesagt hat, Mund abwischen und das Leben geht weiter. Und so ist es auch bei der holländischen Nationalmannschaft. Erfolg hat ihm auch recht gegeben, genauso wie der Foda mit seiner Aufstellung, mit Alaba hinten und so weiter, auch mit das Späterbringen von Arnautovic und Gregoritsch. Ja, dann hast du es leicht arbeiten für einen Trainer im nächsten Spiel. Österreich hat nur eine Chance. Da wiederhole ich mich noch kurz. Wenn sie mutig sind, wenn der Teamchef vorangeht und zeigt die Jungs, hey, ich zeige euch den Video von Red Bull Salzburg gegen Ajax. Den haben wir so bearbeitet und wir sind als Sieger vom Platz gegangen. Man muss nicht komplett als Sieger vom Platz gehen, aber man muss auch nicht als Verlierer vom Platz gehen mit so einer Taktik. Deswegen hoffe ich, dass er wieder mutig ist, unser Teamchef.
Überrascht jetzt ein bisschen, wir haben es auch schon ein paar Mal besprochen, es gibt 8 oder 9 Spieler sogar im Kader von Österreich mit Red Bull-Schule, mit Red Bull-Vergangenheit, die dieses Pressing ja perfekt können und auch beherrschen. Aber der Franco Foda hat es nicht immer spielen lassen oder im Gegenteil sogar den Ulmer manchmal zurückpfiffen. Nein, wir pressen nicht hoch an.
Ja, aber du kannst es, wenn er Arnautovic von Anfang an bringt, kannst du das System nicht spielen. Mhm. Weil Arnautovic hat anscheinend nur eine Kraft, sage ich mal, schön, für 60 Minuten. Wenn er aber anpressen muss, und das ist intensiv, muss er natürlich jeder mitmachen, es fängt von vorne an, logisch, dann hat er eine Kraft für eine Viertelstunde. So, dann, verstehst du? Und das ist das Problem. Mhm. So, was machst du? Ich lasse Arnautovic noch einmal heraus. Ja? Ich lasse mal eine frische Mannschaft anfangen und Arnautovic bringe ich dann nicht in den letzten 20 Minuten, aber dann die zweite Hälfte. Mhm. Verstehst du? Würde ich machen, aber okay. Mhm.
Dani hat es mehrmals gesagt, wie perfekt hast du die Position und die Partie vom Alaba gefunden. Er war auch Man of the Match, er hat richtig geliefert. Ist Alaba genau da richtig aufgehoben?
Ja, ich schreibe in der OE24-Zeitung, in der Österreich-Zeitung meine Kolumne, und ich habe das Gott sei Dank vor 2 Monaten gesagt, da gehört er hin. Dreierkette von Anfang an. Und Gott sei Dank haben die selber gewechselt, er mit Hinteregger, und jetzt ist das komplett. Dragovic, ein Topverteidiger. Das ist kein großartiger Fußballer, aber ein Topverteidiger, ein ehrlicher, ein harter Knochen. Hinteregger, die brauchen wir nicht reden. Hinteregger ist mittlerweile in der Offensive gut, aber nur bei Standards. Mhm. So, der geht nur mit Standards und lass ihn sonst hinten. Und er macht da das Spiel, kümmert er an. Und links Alaba. Und der hat den Drang, mit dem Linksfuß hinter Ulmer Druck zu machen. Das war ideal für mich. Mhm. Und Alaba, auf einmal ist er everyone's darling. Und da gehört er hin und nicht ins Mittelfeld. Glaubst du, Real Madrid holen den fürs Mittelfeld?
Wir bei uns fast
nicht. Nein, das ist, ich weiß nicht, welche Idioten das glauben. Weil da haben sie Kroos, da haben sie den Modric, da haben sie einen Zeigwart, der besser ins Mittelfeld ist wie er. So, er soll durchspielen, wo er Weltklasse ist, für mich. Und das ist er hinten weg.
Ja, das hat er gespielt gegen Nordmazedonien. Also ich glaube, wo glaubst du, können wir den Holländern am meisten wehtun? Wie müssen wir agieren, so mutig, wie der Frenkie sagt? Oder ist das zu viel des Guten, weil man da dann wahrscheinlich einrennen kommt?
Ich bin ein bisschen gebranntes Kind, weil ich denke, dass der Franco Foda hat ja dieses Red Bull-Spiel nicht wirklich so gern. Ich glaube eher, dass wir uns defensiv ausrichten werden und mehr oder
Viererkette?
Im Umschaltspiel. Da wird uns der Hund begraben sein, aber da brauchen wir die Maschinen.
Aber wenn er mit dem Viererkette spielt, wem würdest du beispielsweise dann in die Vierer spielen?
Also ich würde den Alaba links hinten hinstellen. Also das ist
statt Ulmer dann praktisch.
Ja. Und rechts den Leiner und dazwischen drin Hinti und Drago.
Das war mein Viererkette. Wenn man mit Viererkette spielt, da fuhren die zwei Maschinen.
Leimer, Schlager, zwei Sechser.
Und fuhren, da kannst du es dann auswerfen. Da kommt dann rechts drauf und der Lazaro eventuell und links der Baumgartner und fuhren halt der Kalajdzic.
Und Sabitzer bleibt die 10.
Da spürst du praktisch ein 4-4-1-1. Ja, hätte ich nichts dagegen, aber du musst trotzdem taktisch bereit sein, um den Gegner trotzdem das Leben schwer zu machen. Und nicht so wie die Schweden. Ich wollte schon durch den Fernsehen krallen, weil das ist ein Wahnsinn. Das war nicht Schweden. Ja, ja. So ängstlich. Und dann bist du das Häschen für die Schlange. Na, wer will das bitte? Mhm. Einmal frisst er die. Weißt du, was ich meine? Und das will ich nicht. Darum muss der Teamchef in seiner taktischen Auslegung muss er mutig sein. Mit der Aufstellung bin ich beim Andi. Kann man andenken.
Jetzt haben wir 3 Punkte, sind Tabellenführer. Holland hat 3 Punkte, treffen 2 Siege aufeinander. Wenn man die erste Partie beim Turnier gewinnt, sagt man, ist immer extrem wichtig, gibt einen guten Schub. Wie wichtig ist das für beide Mannschaften?
Ja, ich glaube, dass die Holländer den meisten Druck gehabt haben.
Daheim?
Zu Hause auch noch. Aber wir haben eigentlich schon gerechnet mit einem Sieg. Weil ich wollte nicht wissen, wenn du unentschieden spielst gegen Nordmazedonien oder
der erste Sieg in einer Europameisterschaft.
Und du hättest verloren und dann fährst du nach Holland. Na, dann hätte ich jetzt gewusst, wie wir jetzt hier sitzen, Zeitungen und. So, Gott sei Dank haben wir die jetzt 2-3 Tage Zeit, mit so einem Brust nach Holland zu gehen. Weißt du, was ich meine? Zu fahren.
Du glaubst auch, dass dieses Selbstvertrauen ganz, ganz wichtig ist, genau vor der Partie gegen Holland? Oder ist die Holland-Partie so ein bisschen ein Freispiel? Weil du sagst, Ukraine, das wird die richtige Schnitt.
Freispiel sich ist nicht, aber ich denke halt, dass wir mit diesen 3 Punkten, die wir jetzt gegen Nordmazedonien gemacht haben, da wuchs das Selbstvertrauen. Da ist die Stimmung automatisch in der Mannschaft gut, da gibt es auch keine Druck von irgendwelchen Spielern, die jetzt vielleicht nicht eingesetzt worden sind oder die vielleicht sogar auf der Tribüne rumgesessen sind, sondern da wird alles jetzt in den Erfolg einmal untergeordnet und jetzt fährt man mit Selbstvertrauen nach Amsterdam und kann man dort frei von der Leber wegspülen. Mhm. Für uns wird die Entscheidungspartie die Ukraine sein. Das wird sein, ob wir dann ins Achtelfinale gehen oder nicht. Ich glaube, das alles, was wir jetzt gegen Holland punktemäßig mitnehmen könnten, ist seine Häubchen drauf.
Gut, beim Unentschieden sind wir weiter. Also glaube ich, da kann nichts mehr passieren, da hast 4 Punkte.
Und über Selbstvertrauen bei ihm, wenn wir gespielt haben, und er sein Sage dann, als Spieler untereinander, Gasinger, Jungs, keine Angst, wir gehen raus und hauen denen aus die Bock. Ja. Egal, Barcelona oder Simmering oder Wiener Victoria am Kunstrasen. Er hat immer, er hat Selbstvertrauen gehabt, wir haben sie eben, wir sind eh hinter ihm nachgekommen.
Aber ich glaube, dass in der Truppe auch viele selbstbewusste Männer drin sind, die eine gute Saison in Deutschland gespielt haben.
Hey, der Sabitzer ist doch eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Ja. Der steht, der Hinteregger, der interessiert es nicht, ob er gegen den Bayern spielt oder gegen Ungarn, Pepi. Das ist ihm wirklich wurscht. Weißt du, was
ich bin super, dass du das jetzt so erwähnst. Ich bin so weit, dass ich sage, wenn wir wirklich alle nur über Alaba reden und über Arnautovic reden, im selben Atemzug müssen wir jetzt schon
Sabitzer, Hinteregger.
Auf jeden Fall dazu noch ein Hinteregger hinten. Aber Sabitzer hat sich diese Position und dieses Ding, wo ich sage, super Arbeit, hat eine super Weiterentwicklung genommen. Und da muss man sagen, deswegen, ich vermisse das ein bisschen, diese Wertschätzung in Sabitzer gegenüber, weil der schon einer ist jetzt, der ein richtig wichtiger Punkt in unserem Spiel ist. Und das beweist er jede Woche, jedes Match.
Der Kapitän bei Red Bull Leipzig, bitte, Vizemeister.
Also da muss man schon einmal Hut haben. Und es geht nicht nur um Alaba und es geht nicht nur um Arnautovic, sondern auch der Sabitzer ist ganz ein wichtiger
Punkt. Und entscheidend wird der Tormann, der Bachmann.
Wollte jetzt gerade ansprechen, weil heute ist über die Agentur gekommen. Er wehrt sich gegen die Kritiker, weil er hat auch eine gute Brust gehabt, hat zwei Länderspiele gehabt, die vorbereiten, die super waren. Und dann ist halt das Gegenteil passiert. Das war eine Verkettung unglücklicher Zustände. Der schießt den Sabitzer und
ist der Bachmann verwandt mit Paco Peter, weil er sich wehrt gegen die Kritiker.
Ja, ja, aber der Bachmann hat ein großes Selbstvertrauen und bin gespannt, der will es jetzt allen beweisen, dass der Fehler unglücklich war.
Was beschwert er sich? Jetzt, das war sein Fehler, Ende.
Er darf nicht auslassen.
Genau, so ist es. Bachmann,
da steht was für ein Thema. Er hat ja sonst keinen Fehler, aber das war ein Fehler. Ende, da gibt es nichts zum Diskussion, da kann man nicht schön reden.
Aber die richtige Wahl für dich auch, Bachmann.
Ja, im Nachhinein mehr wie richtig. Aber wen hätte er sonst? Der Schlager war bei Lask nicht mehr gut. Stankovic ist überhaupt nicht berücksichtigt und der Perwan ist zweiter Tormann in Wolfsburg, der hat nur sein Trainingsspieler. So, diese Entscheidung vom Tormann-Trainer mit ihm war top und der Junge ist gestandener Tormann mittlerweile, wenn du in England einmal stehen bleibst.
Ja, das ist das dritte Länderspiel, das war natürlich jetzt schon ein bisschen drunter.
Und deswegen die Kritiker, das will ich noch gut ergänzen, aber nicht wegen Peter Parkut, weil der Peter ist ein Top-Trainer mittlerweile wieder und freut mich für ihn. Aber scheiß doch auf die Kritiker, wir hucken auch vor dem Fernsehen und sind jetzt sogenannte Experten. Das ist doch alles sachlich. Das ist doch alles fachlich und sachlich, was du probierst. Ich mag alle. Weißt du, was ich meine? Aber wenn einer nicht gut spielt, dann muss man das sagen. Das haben wir über uns auch gesagt früher. Das ist doch nichts dabei, was du auch da immer, einer, der gleich drauf gehaut hat. Früher.
Ja, das gibt es halt nicht mehr so. Muss ich ehrlich sagen, weil es nicht mehr den direkten Kontakt gibt, weil es über E-Mix-Zone und über Slack oder über Zoom-Konferenzen mit den Leuten nochmal kommentiert. Früher sind wir wirklich näher dran gewesen. Also ich will jetzt nicht das schön reden, aber fällt mir auf, dass früher auch, ob das der Belli in der Krone war, ob das der Wienheim im Kurier ist, hat.
Früher sind wir draußen am Feld sitzen geblieben, dann bist du dazu
gekommen,
hast du dazu gesetzt und bin geredet.
Das
gibt es heute alles nicht mehr. Nicht mehr.
Nein.
Und da ruft ja auch kein Manager an oder ein Vater oder ein Bruder, der sagt, hast du es so gesehen? Das ist scheiß doch drauf. Aber okay.
Eine Personalie haben wir noch gar nicht besprochen, der war in dem Spiel natürlich auch wichtig und nachher sehr emotional, das war der Gregoritsch. Michael Gregoritsch, der keine gute Saison bei Augsburg gehabt hat, weil er dort nicht berücksichtigt wird, weil er bei dem Verein scheinbar überhaupt ein bisschen Probleme hat. Aber er kommt rein, macht sein Tor und es war auch schon in der Vorbereitung, dass er den einen Kopfball, wo man gesagt hat, muss eigentlich machen. Da hätte er die Chance gehabt gegen England. Wie gut ist das, wenn du von der Bank so bringen kannst und Arnautovic, Gregoritsch kommen rein, machen Tore, Vater macht alles richtig.
Ja, Gregoritsch, dass er weint, weil sein Bruder Geburtstag hat, das war nicht notwendig.
Nein, war eine Emotion.
Ich mache nur Spaß.
War ein schönes Interview.
Ich mag seinen Vater. Super, das war authentisch. Anders, ja, genau. Und der Junge hat einfach seine Emotion gezeigt und von Emotionen leben wir alle. Und darum hat er jetzt. Das ist erstens einmal zugesagt am Teamchef, das ist wichtig, weil das waren natürlich auch wieder ein paar, die haben gesagt, ja, vielleicht, weil der Gregoritsch, Papa, U21-Trainer ist, spielt dann nicht bei Augsburg. Und, weißt du, da fängt jeder wieder zum Dichten an. Na, war eine Top-Entscheidung und der Junge hat Qualität. Er muss sich aber trotzdem hinterfragen, warum bei Schalke dann nicht mehr und warum jetzt nicht bei Augsburg. Mhm. Weil er kann anscheinend schon. Das ist das Einzige. Aber sonst Daumen hoch.
Mhm. Aber er geht wieder zurück auf die Bank, also da wird er, den wird er jetzt nicht, weil er das Torgeschoss nicht gleich bringen. Das ist nein, einer, den man dann wieder bringen kann.
Das glaube ich nicht, aber du hast jetzt natürlich einen draußen sitzen, der mit großem Selbstvertrauen ausgestattet im Moment ist. Und wo es passt, wenn ich den bringe, dann macht man vielleicht wieder den Knopf. Weil er halt jetzt, das Tor war für ihn eine Befreiung. Er hat eine sehr, sehr durchwachsene, sicher ein Jahr hinter sich, was nicht so leibend war für ihn. Franco Foda hat auf ihn festgehalten, weil ich bei der Fülle unterwegs und die haben gesagt, naja, in Gregoritsch hätte man daheim lassen, ich hätte den Kripic nehmen können oder vielleicht sogar in Erdschankara von der Rapid nehmen können. Ja. All diese Dinge sind ja alles gekommen. Franco hat auf ihn festgehalten, hat ihm jetzt noch eine gehabt in Nordmazedonien, er hat zurückgezahlt und damit dieses Thema durch. Dann hat er alles richtig gemacht.
Aber Andi, wir reden dann trotzdem noch über Kalajdzic, eine Top-Saison bei Stuttgart. Aber wenn du wirklich mit einem 4-4-1-1 spielst, dann müsstest du fast in meinen Augen mit Gregoritsch anfangen. Weil das ist eine Arbeitsbinde. Der Druck, der Druck, der Press, der tut. Verstehst? Und kann auch hin und wieder das Tor treffen. Aber das ist eine Trainerentscheidung. Aber so wie der Andi sagt, der Junge hat natürlich Selbstvertrauen jetzt. Ne?
Das ist das. Genau das ist das, was man jetzt vielleicht auch für den Franco Foda jetzt nicht so einfach ist. Die Entscheidung lasse ich in Kalajdzic wieder beginnen. Der Gregoritsch ist jetzt mit viel Selbstvertrauen ausgestattet und er hat geliefert. Und vielleicht spielt er frei von der Leverkusen. Manchmal muss das Trainer seinen Lauf und einen Spieler ausnutzen. Mhm. Der hat jetzt im Moment eine Hochzeit, dann gehen wir dann los. Und der ist in der Lage, so wie der Frank gesagt, der ist in der Lage, 90 Minuten zu marschieren.
Wobei der Kalajdzic, da stehe ich auch dazu, ist für mich der Bessere.
Dürfen wir
anders.
Nicht schlecht reden.
Anders. Der kann nicht mit der Schnelligkeit noch einmal. Und der körperlich kommt mit der Gregoritsch jetzt viel fitter vor. Ja, nein, nicht. Wenn er wenig gespielt hat, was das ist, dann wird er doch irgendwie mehr Fitness haben jetzt.
Mhm. Aber der Sascha Kalajdzic ist ja eine Riesensaison gespielt bei VfB Stuttgart, also 17 Tore, glaube ich, gemacht. Ja, alles gut. Aber wir brauchen, da brauchst du dann wirklich die Außenbahnen, die über die Seiten kommen, die Flanken schlagen, die gefährlich vor das Tor kommen. Weil das hat er in Stuttgart hat er dort dann gehabt, so bei uns war das halt jetzt der David Alaba, so wie er den Ball
spielt.
Also spielt auch ein Gregoritsch. So was brauchen wir dann auch für den Kalajdzic. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie wird unsere Spürlage gegen die Holländer sein und wie viel werden wir über die Seiten dort durchkommen?
Ja, da frage ich gleich dich. Du sagst, in Holland ist so die Schimmer ein bisschen den Gruppenkopf. Ukraine haben wir besiegt, jetzt kommt der dritte und vierte im Topf. Nimmt man Österreich auf die leichte Schulter. Wo könnten sie sich schneiden, deine Landsleute in Holland?
Ich habe in meinen Interviews mit der holländischen Presse Alarmzeichen weitergegeben. Ich sage, aufpassen, wir tun nicht nur Skifahren hier. Erinnert sich euch an Red Bull Salzburg, Ajax und die Spieler. Und sie haben, ich habe es heute auch in meinen Kolumn geschrieben, sie haben unheimlich viel Respekt, aber natürlich keine Angst. Mhm. Weil die sagen einfach, ja, wenn die Ukraine schlagt, und trotzdem war das überzeugend, verdient der Sieger Holland, sollen wir uns dann. Und die haben das Spiel auch gesehen, Österreich, Nordmazedonien. Und tun wir bitte nicht sagen, dass das ein Topspiel war von uns. Es war ein guter Sieg, ein hervorragender Sieg, aber mit so viel Luft nach oben, überhaupt nach vorne. Weil da war man nicht unbedingt berauschend in der Kreativität nach vorne, außer vielleicht die Tore, die wir wunderschön herausgespielt haben.
Leider super. Wie ist dir gegangen, wie du gesehen hast, Holland verliert den 2-0 Vorsprung, auf einmal steht es 2-2, 10 Minuten vor Schluss. Hast du gedacht, jetzt geht es X aus, oder dass Holland dann noch einen draufsetzt?
Ich habe geglaubt, typisch holländisch. Ja? Weißt du, wo ich mich ärgere? Und ich glaube, so waren wir früher auch. Weil dann, wie ich da eben bei der Wiederhausjahr gespielt habe mit Prohaska und so weiter, Niklaschi, Obermeier, Ogris. Wir haben auch schon 3-4-0 geführt. Und dann habe ich auch geglaubt, jetzt gib mal her, jetzt zeige ich die 4000 Leute ein Fersel. Boom, dann haben sie gleich ins Ohr gebissen, in die Fresse, was da reingekriegt. Nix, Gasinger, geh mal, das fünfte Tor. Und ich habe geglaubt, die Holländer fangen an, dabei. Hey, ich will zu Barcelona. 2-0 führen wir, ja, dann zeige ich was. Und dann geht's schief. Mhm. Und da habe ich Angst gekriegt. Angst, das ist ein großes Wort, aber Fußballangst. Da habe ich gedacht, Alter, wo geht das hin? Mhm. Dann schießt der...
Traumtor.
Der Jarmolenko oder wie?
Jarmolenko.
Das ist der Robben. Der Robben hat ihm Standing Ovations gegeben. Ja. Da haben wir im Wohnzimmer. Da hat gesagt, das bin ich. Da hat die Frau gesagt, du Trottel, du huckst hier auf dem Sofa, das ist ein anderer.
Ja. Verstehst
du,
was ich meine? Ja, klar. Ja, aber er steht 2-2 und dann so schnell kannst du gar nicht schauen. Denkst, jetzt ist der Sieg weg. Aber dann haben sie es nochmal gemacht.
Weil sie einfach, das hat man gemerkt, der Dumfries, das ist ein Biest, das ist wie unsere Liner, der marschiert. Ich bin gespannt, wenn der da spielt und der Andi, bin ich bei ihm. Und der Alaba spielt eventuell da. Puh, das wär ein schöner.
Er wird Funken spielen.
Überhaupt, mit Weghorst dabei. Mhm. Da muss der Hinteregger stehen. Da muss auch der Dragovic stehen. Da habe ich keine Angst. Das sind zwei Männer. Mhm. Die krachen da schon rein. Mhm. Ich freue mich schon richtig.
Wo können wir wehtun, den Holländer? Was glaubst du, welcher Spieler kann den meisten wehtun?
Du meinst von Holland?
Nein, der österreichische Spieler der holländischen Mannschaft.
Ja, das ist das Gesamtpaket. Ich glaube, dass der Mittelfeldspieler Conny Leimer, der wird jetzt wieder stärker, viel stärker. Wenn der in die 16er reinkommt, neben einem Schattenstürmer, neben einem Stürmer, egal wer, A, B, C, und er kommt da durch, da haben sie Probleme. Heute hat, glaube ich, wer hat geschrieben, der Toni hat bei uns geschrieben, die sind hinten nicht so stabil. Anscheinend spielt aber der Licht gegen Österreich und der Frei. Da muss ich Toni ein bisschen widersprechen, das sind Inter Mailand Meister und der Licht ist bei Juventus. Die haben das italienische Verteidigen, wie Bonucci, Cellini, die können das auch schon. So, da musst du schon von guten Eltern kommen. Ja. Mhm.
Bei dir, was glaubst du, wo wir die Holländer am ehesten schnappen können, wo wir sie treffen können?
In Wahrheit bin ich beim Frenkie. Ich glaube, dass unser Chance da liegt, dass wenn wir im zentralen Mittelfeld, also bei der defensiven Anfang und mit Savica, wenn wir da in die Tempo-Dribblings kommen, in die Offensive, dann können wir ihnen Probleme bereiten und da liegt meine Hoffnung, natürlich auch beim Leimer, der Xaver Schlager, das ist eine Kampfmaschine, der für zwei Kinder will, aber auch immer wieder leichtes Abspielfehler hat. Da ist der Leimer vielleicht um einen Ticken besser für meine Begriffe, aber meine ganze Hoffnung oder große Hoffnung liegt am Savica. Erstens einmal, weil er das auch hat, weil er jetzt im Moment einfach in einer atemberaubenden Form agiert und vor allen Dingen, der schießt wie ein Raubitzen. Und vielleicht liegt genau da unsere Chance auch, dass wir einmal aus der zweiten Welle einmal einen Ball treffen. Da habe ich große Hoffnung. Also ich glaube, dass wir über das zentrale Mittelfeld denen Probleme machen könnten, aber viel mehr wie über die Außen.
Wie siehst du übrigens die Tormann-Position in Holland? Weil da hat es auch ein bisschen Probleme gegeben, Corona, und dann wurde er gleich auf Zeiten gelegt und jetzt ist der älteste Spieler der ganzen EM im Tor. Ist das Thema Tormann in Holland ein Thema?
Ah, natürlich war das ein großes Thema, aber du musst dir mal vorstellen, wie sowas passiert. Stecklenburg ist 38, 39. Der war schon am Retour. Ajax sagt, du, wir brauchen ein Backup. Wir haben einen sehr guten Tormann, Onana, der mittlerweile Dopingsperre hat. So, da wird er auf einmal unser Tormann. Er spielt in einer Top-Mannschaft, entwickelt sich gleich mit wieder, ist natürlich der Ruhepol, wird Meister. Und dann natürlich kommt auf einmal der Bauer und sagt, du, ich nehme dich in der Nationalmannschaft dazu. Gillessen ist damit abserviert mit Corona. Oder so ein Glück hat der Stecklenburg, der braucht kein Lottospieler mehr.
Das ist ein bisschen ähnlich wie Bachmann, weil Bachmann war ja auch bis jener nirgends. Und auf einmal hat er die Chance gekriegt bei Watford, spielt dann 13 von Partien zu null und hat genau dasselbe gemacht. Ja. Er steigt auf mit Watford in die Premier League und ist auf einmal Teamgoalie und spielt bei der Euro.
Ja.
Die Tormann-Position ist in Holland diskutiert worden.
Ja, natürlich groß. Und der Holland hat auch nicht mehr die großartigen Torleute wie früher, wie auch wir früher in Österreich gehabt haben. Das Problem bei Holland wird auf der Dauer mehr werden, dass man immer mehr vom System 4-3-3 gibt. Ja. Ich habe es gestern gesagt in der Zeitung in Holland, Johan Cruyff, das kann ich nur von der Ferne sagen, der trat sich dreimal um im Grab, weil der hat das 4-3-3 praktiziert und gepusht in Barcelona und bei Ajax. Und jetzt kommen immer mehr ausländische Trainer, so wie der Roger Schmidt bei Eindhoven. Und was machen die? die scheißen auf das System. Ja. Das ist auch, was interessiert uns das. Ich will eine Vorgabe. Und wenn es sein muss, spielen mit einem Stürmer oder mit einem falschen Neuner oder mit einem depperten Zehner oder mit einem linken Elfer. Weißt du, wie es alles heißt mittlerweile? Ja. Aber so ist es.
Aber wir spielen in der Johann Cruyff Arena. Also Johann Cruyff ist in Amsterdam immer noch allgegenwärtig.
Fußballgott.
Also, Fußballgott.
So wie der Ernst Happel bei uns in Österreich.
Nummer 14 ist für immer Oranien-Ding. Weil er es anspricht, wie tippst du eigentlich das Spiel? Was ist für dich das Ergebnis bei Niederlande gegen Österreich?
Ich würde mir... zufrieden wäre ich mit einem X.
Zufrieden wäre es mit einem X.
Alles, was mehr ist, ist natürlich...
Bitters 0-0.
So, aber ich, wenn wir da einen Punkt mitnehmen können, das ist quasi das Achtelfinale, wenn wir da einen Punkt machen. Und mit dem wäre ich schon sehr zufrieden, aber es wird schwierig werden. Mhm.
Frankie, dein Tipp für Holland gegen Österreich?
Ich bin 80-20 realistisch, dass Holland gewinnt. Aber die Hoffnung auf die 20% ist, mutig zu sein, ist mit Leidenschaft an die Sache rangehen, hoffe ich auf eine 1-1. Ein Sieg wäre ein Traum. Ein Traum. Das war die Überraschung, die erste ganz große Überraschung. Aber sonst bin ich beim Andi, das Achtelfinale müssen wir dann eventuell gegen die Ukraine noch einmal so richtig festlegen. Ja.
Mhm. Das zweite Spiel bei so einer Euro, dann gibt es ein drittes Spiel, dann geht man in die K.O.-Phase, was wir hoffen, weil 1954 hat Österreich zum letzten Mal ein K.O.-Spiel gehabt bei einem großen Turnier, das ist eigentlich unglaublich.
Ja, das habe ich nie gesehen.
Ja, das geht sich bei uns alle drei.
Da war ich noch bei meinem Vater im Gucken.
Also das wäre höchste Zeit, dass wir Achtelfinale schaffen. Das zweite Spiel, wie siehst du das? Ist das was Besonderes? Ist das eine Schnittpartie? Du sagst, die Ukraine-Partie ist wichtiger, aber wie geht man in eine zweite Partie von drei Spielen in der Gruppe?
Ja, durch das, dass wir jetzt schon drei Punkte haben, können wir trotzdem ein bisschen unbeschwert reingehen, weil wir noch immer dann in der dritten Partie uns alles richten können. Nichtsdestotrotz ist es also, ich glaube, dass die Mannschaft auch so ist, dass sie bissig sind und umgiftig sind und sie wollen eigentlich dieses Achtelfinale jetzt schon in der Partie festlegen. Das heißt, wir müssen dort zumindest einen Unentschieden machen, aber ich traue, wie gesagt, ich habe vor der Europameisterschaft gesagt, ich traue dieser Mannschaft viel, viel zu. Mhm. Und ich habe mir auch ausgesagt, ich habe gesagt, wir gewinnen alle drei Partien, alle drei Gruppenspiele gewinnen wir. Obwohl ich nachdenklich geworden bin, wie gesehen habe, Holland gegen Ukraine. Aber wir sind trotzdem noch immer in der Lage.
Ich bin auch technisch geworden, weil du hast dreimal 1-0 tippt und drei Tore haben wir schon geschossen. Ja. Ich hoffe, der war nicht als in der ersten.
Aber wann hast du ihn da gefragt? Da hat aber kein Wasser dran. Drei Siege? Ich habe mit vier Punkten, diese Gruppe mit vier Punkten, weil ich gewusst habe, die vier Dreier, die vier Dritte kommen weiter, dann bin ich überzeugt, dass du da dabei bist. Mhm. Portugal ist bitte Europameister geworden mit drei Unentschieden in der Gruppenphase.
Die Italiener sind meistens ein Durchgang dabei, wenn ja,
wir Gruppen so, oder so. Wir dürfen jetzt auch die Deutschen nicht jetzt ausschreiben und, das dürfen wir alles nicht machen. Warte ab, da passiert noch einiges. Ich bin überzeugt, so wie der Andi richtig gesagt hat, dass wir einen Ruf nach oben haben. Mhm. Aber tun wir jetzt sich freuen, die Euphorie aufnehmen, weil wir müssen jetzt nicht reden über Halbfinale und das, weil du weißt ja. Ja, das sind wir typisch am falschen Weg.
Du bist seit 85.
Ja. Hammer.
Top-Mannschaft.
Das Achtelfinale ist, sage ich einmal, in Griffweite. Mhm. Und da liegt es jetzt nur mehr an uns, ob wir es schnappen oder nicht.
Darum sage ich, wir haben seit 1954 kein K.O.-Duell erreicht und wir haben jetzt den allerersten Sieg in der Europameisterschaft gefeiert. Das hat es noch nie gegeben in Österreich. Das ist der erste Sieg. Also so gesehen können wir nicht abheben. Wir haben jetzt ein erstes Etappenziel erreicht. Die Mannschaft, bist du auch beim Andi, dass du seit 1985 in Österreich bist, noch nie so viel Qualität in der Nationalmannschaft gesehen hast?
Ja, eigentlich mit dem taktischen Konzept, was die jetzt spielen, die Salzburger überhaupt, glaube ich, dass das die beste Mannschaft ist. Damals, nicht weil er da sitzt, aber haben es natürlich Herzog, Polster, die Partie. Da waren natürlich schon gute, große Namen dabei. Früher mit Krankel, Proaska, Willi Kreuz, Hickersberger, Petze.
Das waren auch immer gute Gegner.
Das waren auch keine kleinen Jungs. So, das waren schon großartige Spieler. Aber jetzt als Mannschaft glaube ich, dass jetzt wäre es an der Zeit, um zu zünden. Ja? Und Wie lange hat Arnautovic noch? Mhm. Wie lange hat Alaba noch? Die Jungen, die nachkommen, die zeigen es, Sabitzer voran. Kalajdzic kommt, Baumgart, ne? Sein schlechtestes Spiel war gegen Nordmazedonien, aber sein super Junge. So, da kommen jetzt ein paar interessante Spieler.
Mhm. Und Holland, ist Holland die beste Mannschaft? Da hat es goldene Generation gegeben, da haben wir Van Basten, Rijkaard, Gullit gehabt und so. Wie würdest du in der Geschichte Hollands diese aktuelle Mannschaft einordnen?
Gut, aber dort bin ich bei 88. Gullit, okay. Van Basten, Fahnenburg, Rijkaard.
Puh, da
ja, bist du, die haben gespielt bei Juve, Real, Milan. AC Milan, Barcelona, was der, da mache ich nur Städtereisen hin, was das? Und das waren schon Topspieler.
Also ich bin der Meinung, dass diese Mannschaft, wie sie jetzt ist, eigentlich die erste ist, die diese 78er-Partie
ablöst, so als kultig.
Ablösen könnte, obwohl er 78 war. Das ist für mich noch immer das, Nonplusultra, was im österreichischen Fußball gegeben hat.
Jetzt kriege ich Gänsehaut, weil er das sagt, weil jetzt glaube ich an das Wunder von Amsterdam und Cordoba ist endlich einmal gestrichen.
Ja, schön wär's.
Wir sind dann in Amsterdam. Cordoba ist Daumen hoch. Ja, aber wenn Amsterdam den Sieg gelingt, dann gehen zwei Daumen hoch.
Aber wenn die Deutschen oder in Holland sagst, Cordoba, das kennt keiner. Das feiern wir uns ab. Aber
die Österreicher. Wenn die Österreicher gegen Holland. Wenn die Österreicher gegen Holland gewinnen, dann wird der Joint-Konsum da in Holland wird steigen, weil da will jeder weg. Da will jeder weg.
Was sind deine Erinnerungen damals noch an Sittard?
Achso, ich bleibe an Joint.
Jetzt bist du ja bei den Spritzen.
Nein, das ist gesünder. Ja. Sorry, meine Erinnerung
an... Ja, die Sittard, an dein Tor und an dein Spiel und was der Happel gesagt hat.
So.
Ja, klar. Der Michi Bauer hat mich angeschossen, ich habe immer noch schön. Hans von Bröckel im Tor. Mein Vater, auf den Tag, seinen 55. Geburtstag, der ist damals, den haben wir nach einer Woche einfangen müssen, weil der ist immer noch im Stadion gerannt, das war mein Sohn. 3-2 verloren, ich habe das Leibel gekriegt von Kumann.
Okay.
Ich habe dann ein Interview gegeben nachher.
Von Ronald Kumann oder von Erwin Kumann?
Ronald Kumann.
Okay.
Und war sehr schön. Und damit hat mir der Reporter noch auf meine Vergangenheit gefragt. Und für mich war es wichtig, dass nicht irgendein Wurstzimmer auf der Bank sitzt als Teamchef, sondern Ernst Happel. Und Ernst Happel ist in Rotterdam. Wenn du kein Geld hast und du gehst Pommes kaufen oder ein Cola und du sagst, sorry, ich habe kein Geld, aber ich kenne Ernst Happel und ich sage, dann lass.
Ja, auch wenn du Kult reingehst.
Rotterdam, ich bin Rotterdam. Ernst Happel ist bei uns ein Fußballgott. Ja,
der Kult, wenn du reinkommst, also Happel
ist. Das ist ein Denkmal, bitte.
Absolut.
Gänsehaut pur in eurer Sendung. Bist du deppert?
Ja.
Wenn ich den immer sehe, habe ich immer Gänsehaut.
Der Hoss sagt immer, wenn er in Rotterdam angerissen hat, haben sie in Amsterdam Tor geschrieben.
Also so ist es. Kommen wir noch zum Abschluss ein bisschen zu eurer Austria. Ehemals Austria. Ihr habt beide eine große Vergangenheit dort.
Hast du das schon durchgedacht?
Nein, aber es wird jetzt eine neue Ära.
Geht jetzt schon die Tränen.
Kretschmer ist weg, der ein oder andere Spieler ist weg. Manfred Schmid hat gestern sein Team bekannt gegeben, der Ort Lechner als der Sportdirektor. Sie beginnen am Freitag eine neue Ära. Sie haben jetzt auch Co-Trainer, Dortmund-Trainer, James Ekeloglu, der Udo Siebenhandel. Es sind alles Leute, die Akademie U18 so gemacht haben. Ist das zumindest jetzt einmal richtig, um wieder neu anzufangen? Man muss leider neu anfangen. Jetzt wird auch gerade ausgelost der Conference League Gegner. Wir haben einen neuen Europacup-Bewerb, wo die Austria spielt. Ist auch zum ersten Mal. Also wieder was Neues. Rapid bekommt den Gegner für die Champions League zugelost. Also wie seht ihr die Austria jetzt aktuell aufgestellt für die neue Saison beginnen?
Nein, du fangst an. Du bist der Ur-Austria.
Zu der ganzen Geschichte ist der, dass die Austria sich halt jetzt auf komplett neue Gefühl stellt. Das geht auch vom Vorstandsvorsitzenden Finanzen. Da haben wir eine neue Position. Markus Kretschmer weg vom Verein. Alles klar. Der Krisch wird das jetzt in die Hand nehmen, dann geht es weiter mit dem
Sportdirektor
als neuen Sportdirektor, der violettes Blut auch mitbringt, ein bisschen in diesen Verein wiederum. Trainerteam komplett neu aufgestellt, aber es wird, und das müssen wir sich alle bewusst sein, die immer violett sind, es wird ein extrem schwieriges Jahr für die Austria, sowohl finanziell, als auch sportlich. Weil wir durch das, dass wir finanziell so angeschlagen sind, nicht richtig großartig am Transfermarkt uns irgendwas holen können. Das wird nicht der Fall sein.
Und zu wenig kommt aus der Akademie.
Wir müssen aus dem eigenen Nachwuchs, und da kommt jetzt im Moment ein bisschen wenig, da haben wir vielleicht dann auch ein bisschen Hochnaser die Zügel ein bisschen schleifen lassen. Jetzt sind wir wiederum daran angewiesen, dass wir aus dieser Akademie was weiter tun, aber das wird Zeit brauchen. Und da müssen wir geduldig sein. Und der Austria-Fan wird ein schwieriges Jahr haben wir vor uns. Aber wenn wir die Geduld aufbringen, dann kann dann wieder was Neues entstehen. Aber wir brauchen nicht davon ausgehen, dass jetzt nur weil der Ort jetzt ein Sportdirektor ist und weil der Schmidt Manfred Trainer ist, dass wir sofort wiederum dort anschließen, wo wir einmal waren. Weil das, wo wir einmal waren, das ist Geschichte. Ich meine, die sind letztes Mal Meister geworden.
Ich war 2006 mit Peter und der Peter war 2013.
Und wenn wir jetzt nur 2013 hernehmen, dann sagen wir, also das ist schon 7 Jahre her und seit 7 Jahren reden wir nichts mehr mit. Das heißt jetzt, wir müssen wieder neu, wir müssen die Kräfte wieder bündeln, wir müssen endlich wieder sagen, ein richtiger Austria-Familie sein. Und das sind wir schon seit Jahren nicht mehr gewesen.
Und das Stichwort 2006, 2013, da war der Markus Kretschmer. So, das will ich hier nochmal betonen. Ich bin sehr negativ gewesen, die letzten 2 Jahre über die Wiener Austria. Heißt sachlich. Und das Problem war bei der Wiener Austria, dass zu viele Fehler gemacht sind. Man hat auf Wolke 7 geträumt, zu machen mit neuem Stadion und, trotz Pandemie, die jeder hat. Hat man dann schlecht gewirtschaftet und die guten Zeiten von Markus Kretschmer sollte man nicht einfach jetzt unter den Teppich kehren, im Gegenteil. Aber die schlechten Jahre, die letzten Jahre, war er auch verantwortlich. Und auf das wird er jetzt abgerechnet, weil auf das hat er jetzt bis jetzt auch Sportdirektoren abgerechnet, Trainer abgerechnet. Das ist im Sport so. Und jetzt anscheinend mit der neuen Führung, die Know-how, Fußball ist vorhanden. Aber der Andi hat alles in einem Satz richtig gesagt. Das sind alle Leute jetzt, die stehen, Schmidt, Ortlechner, wie ein Dirigent. Nur die Musik spielen die am Platz sind. Und wenn du nur 10 Euro in der Tasche hast, dann kannst du nicht solche gute Spieler holen, die dir dann auch wirklich wieder diese Glanz geben, die der Wiener Austria gewohnt ist. Weil das wollen wir doch. Mhm. Wir wollen doch, dass der Wiener Austria wieder bei die Top 4 mitmischt. Dass Rapid Austria wieder ein Spiel ist. Und nicht, dass man redet von der Vergangenheit. Kübauer gegen Ogris, Prohaska gegen Krankel. Das interessiert doch kein Mensch mehr. Wir wollen doch jetzt wieder die Violetten sehen, oben in der Tabelle.
Na super. Allerletzte Frage aber an dich noch, weil du das 2006er Jahr angesprochen hast. Peter Stöger, Ferencváros Budapest. Was hast du da gedacht?
Puh, kompliziert. Der Stöger ist ein Top-Mann, ist ein Top-Manager, ist ein richtiger Ferguson für mich. Ja. Aber der Peter lebt von der Kommunikation. Der lebt von den Hand um den Spieler, seine Hals, Schulter. Ja. Und redet mit denen, redet mit jedem. Und hat eine unheimliche strategische Art. Ich weiß nicht, ob du in Ungarn, ob die dann das auch so verstehen. Mhm. Und der Peter hat viel in der Kommunikation in Deutschland erreicht. Köln, Top-Arbeit, Dortmund, sehr gute Arbeit. Aber da war der Sprache einfacher. Da bin ich skeptisch. Sonst kannst Stöger überall hinpflanzen, wird er irgendwie erfolgreich sein. Aber die Sprache ist wichtig.
Okay. Ja, die Sprache, eure Sprache hat mir taugt. Ihr sprecht die Sprache der Spiele. Ihr tippt beide bei Optimismus auf ein X gegen Holland, gegen Österreich. Und wir drücken der Mannschaft natürlich den Daumen, wünschen Arnautovic und dem Team alles Gute. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch von Andi Ogris. Alles Gute, Frankie Schinkels, gesund bleiben. Und Danke. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.